Die Eröffnung der Flick-Ausstellung in Berlin sorgte im September 2004 für kontroverse Diskussionen wegen der Verquickung von Geld, Kunst und NS-Vergangenheit. Eine ähnliche Debatte war Jahre zuvor schon in Kreuztal im Siegerland geführt worden, dem Geburtsort des Großvaters des Industriellen Friedrich Flick, der in der NS-Zeit auch durch die Beschäftigung von Zwangsarbeitern zum reichsten Mann in Deutschland geworden war und nach dem Zweiten Weltkrieg als Kriegsverbrecher verurteilt wurde. Der Länderreport von dort von Thilo Schmidt wurde kürzlich mit dem Holzbrink-Preis für Wirtschaftspublizistik ausgezeichnet. Deshalb wiederholen wir die Sendung jetzt in leicht gekürzter Fassung.
Die Familiengruft der Flicks ist etwas versteckt auf dem Kreuztaler Friedhof. Hier liegt er begraben, Friedrich Flick, ein Industrieller, wie ihn Deutschland kaum ein zweites Mal gesehen hat. Zweimal wurde er der reichste Deutsche, Kriegsgewinner aus beiden Weltkriegen. Als Deutschland in Trümmern lag, in Nürnberg zu 7 Jahren Haft verurteilt, unter anderem wegen der Ausbeutung von Zwangsarbeitern. Der alte Flick ist Jahrzehnte tot, in seiner Heimatstadt im Siegerland aber immer noch sehr präsent. Das Familiengrab umzäunt, das Tor verschlossen. Zu seinem Tode schaltete die Stadt Kreuztal eine Anzeige in der Siegener Zeitung.
Am 20. Juli 1972 verstarb unser Ehrenbürger Herr Dr. Friedrich Flick. Der aus Ernsdorf stammende Großindustrielle, dessen Unternehmerpersönlichkeit nicht nur in der Bundesrepublik, sondern in der ganzen Welt Bewunderung und Anerkennung fand, hat sich zu allen Zeiten eine enge Verbundenheit und Liebe zu seiner Siegerländer Heimat bewahrt. Die Stadt Kreuztal und die Bürger der Stadt Kreuztal werden ihm in aller Zukunft zu Dank und Anerkennung verpflichtet sein. Sein Name wird mit der Entwicklung und mit der Gestaltung seiner Siegerländer Heimat immer eng verbunden bleiben. Wir werden dem Verstorbenen stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Kriegsverbrecher und Ehrenbürger Friedrich Flick. In Kreuztal hat dieser Name bis heute einen angenehmen Klang. Flick ist ein Sohn der Stadt. Man ist stolz.
Mir hat's Geld verdient durch den Mann. Ich habe 40 Jahre in der Bude gearbeitet.
Hätten wir den Flick nicht gehabt, was wäre denn Kreuztal? Das Geld, ne? Haben wir alle davon gelebt?
Ja, er war mit 10 für Kreuztal, sonst hätten wir keine Flickhalle. Er hat was für die Stadt getan.
Was in der NS-Zeit war, Gott, da müssen sie quer durch Deutschland gehen. Das ist nicht der Flick alleine. Er konnte ja auch nicht anders. Was soll er denn machen? Dass sie jetzt so auf dem rumhacken, finde ich nicht in Ordnung.
Friedrich Flick war ein Förderer und Gönner der Stadt Kreuztal. Er hat viel Gutes getan für die Stadt. Also ich zähle nur das Positive an ihm. Und das war also für die Stadt Kreuztal ein sehr guter Mensch gewesen.
Fast jeder Kreuztaler Turnverein kann bis heute Schecks erwarten. Kaum eine Kirchenorgel, die nicht aus dem Hause Flick bezahlt wurde. Schüler machen ihr Abi am Friedrich-Flick-Gymnasium und im Kreuztaler Telefonbuch steht der alte Flick bis zum heutigen Tag. Flick, Friedrich Doktor, Ernsdorfstraße 3, Telefon 1553. In der Ernsthoffstraße Nummer 3 steht ein schmuckes Fachwerkanwesen, etwas zurückgesetzt durch hohe Hecken, vor Straßenlärm geschützt. Verwalter halten die Flick-Villa bis heute in Ordnung. Besucher sind nicht erwünscht, aber in Kreuztal sagt man, es sei noch alles so wie früher. Lodenmantel, Stock und Hut hängen noch immer da, wo der alte Flick sie vor langer Zeit das letzte Mal abgelegt hat. Hier begann die Karriere des Großindustriellen Friedrich Flick, der mehrmals in seinem Leben ein unvorstellbares Vermögen anhäufte. Ein Vermögen, das auch durch Verbrechen im Zweiten Weltkrieg wuchs. Ein Vermögen, das auch in der nunmehr in Berlin zu sehenden Flick-Collection steckt. Ein Vermögen, das in Kreuztal in jeder Ecke zu finden ist. Von der gekauften Stadt schrieb der Spiegel in den 80ern. Der Bauernsohn hatte keine kulturellen oder musischen Interessen, sein einziges Hobby, Holzhacken hinterm Haus, sagt man. Er liest seit der Jugend Unternehmensbilanzen, ist geradezu gierig danach, erhält seinen ersten Job als Buchhalter und fängt an zu studieren. Flick-Biograf Günter Ogger hält ihn für einen der genialsten Unternehmer.
Flick war einer der ersten Betriebswirtschaftsstudenten in Deutschland, der nicht nur Betriebs-, sondern auch Volkswirtschaft studiert hatte. Und zwar bei keinem geringeren als dem berühmten Eugen Schmalenbach, dem Erfinder der doppelten Buchführung.
Mit einer fast einmaligen Gabe konnte Flick Unternehmen durchschauen. Legte sich ein privates Archiv aus Bilanzen an, erhielt eine erste Anstellung in der Bremer Hütte in Weidenau, unweit von Kreuztal. Und merkte schnell, um seine Pläne umzusetzen, reicht das nicht.
Den Aufstieg schaffte er dann aus seiner Position als Vorstandsmitglied der Charlottenhütte in Niederschelden. Der Erste Weltkrieg stand vor der Tür und Flick sah ganz genau, was das bedeutete. Nämlich im Krieg werden Kanonen gebraucht, werden Geschütze gegossen und so weiter. Es wird enorm viel Stahl benötigt.
Die Charlottenhütte in Niederschelden, heute Ortsteil der Kreisstadt Siegen. Eine Industriebrache, verlassen, überwuchert, aus der Ferne Verkehrslärm. Die Eisenerzhütten des Siegerlandes, Deutschlands ältestem Eisenrevier, haben ihren Niedergang längst hinter sich. Damals, Anfang des letzten Jahrhunderts, waren sie die Lebensader des Siegerlandes und die Basis für Flicks Karriere.
Flick hat die Zeit als Vorstand nicht nur dazu verwendet, dieses Unternehmen gut zu positionieren und ihm möglichst hohe Gewinne an dem anstehenden Rüstungsboom zu verschaffen, sondern er hat gleichzeitig begonnen, sich in diese Firma einzukaufen. Nun hatte er relativ wenig Geld, deswegen fiel er auf einen anderen Weg. Er kaufte als Vorstand dieses Unternehmens verschiedene andere weiterverarbeitende Betriebe auf, hat aber schon vorher als Privatmann sich an diesen aufzukaufenden Unternehmen Anteile verschafft und hat natürlich dafür einen ordentlichen Preis bezahlt, der ihm dann als Anteilseigner dieser übernommenen Firmen wiederum zugute kam. Das war eine der Methoden.
Die andere Methode, Flick kaufte privat Schrott auf und verkaufte ihn an seine eigene Firma, zu Lasten seiner Mitgesellschafter. Flick sagte einmal, Schrott war bekanntlich kein vornehmer Artikel, wenigstens solange er von Juden gehandelt wurde, aber es ist ein sehr wichtiger Artikel. Flick kaufte, verkaufte, hat aber nichts erfunden und auch nichts Originäres produziert. Sein einziges Ziel, Expansion.
Vor allem trachtete er danach, für die Erzindustrie im Siegerland, die er unter seiner Ägide da versucht hat zu einigen, eine Kohlebasis zu verschaffen. Und wo gab es Kohle? Nun im Ruhrrevier.
Da sagen viele, das war der Kampf David gegen Goliath.
Das war zweifellos, denn die Ruhrbarone, wie zum Beispiel der August Thyssen oder der Peter Klöckner, die hatten kein Interesse dran, einen Emporkömmling aus dem Siegerland in ihr Revier eindringen zu lassen. Und dann begann der gnadenlose Kampf.
Und Flick verhinderte, dass die Ruhrbarone ihrerseits die Erzindustrie im Siegerland eroberten, weil er die Eisenherren des Siegerlandes dazu brachte, zusammenzuhalten. Die gescheiterte Expansion an der Ruhr war ihm eine Lehre. Er wählte einen anderen Weg. Den Umweg über Schlesien und Mitteldeutschland. Er erwarb dort wichtige Betriebe. Durch geschickte Geschäfte wurde Flick um 1930 zur Nummer 1 der Schwerindustrie, wurde Mehrheitseigner der Maxhütte in Sulzbach-Rosenberg und kam schließlich doch im Ruhrgebiet an. Er brachte die Gelsenkirchener Bergwerks AG, kurz Gelsenberg, unter seine Kontrolle und profitierte von der Bestechlichkeit der Weimarer Republik. Als er durch die Weltwirtschaftskrise in Not geriet, verkaufte er die Gelsenberg wieder an die Regierung Brüning, an den Staat, zum Vierfachen des aktuellen Börsenwertes.
Das heißt, was man aus dem Aufstieg von Flick lernen kann, der Mann war nie einem Prinzip treu, sondern immer sich selber. Er hat kühl die Lage analysiert, wenn die Lage eine Weiterführung seiner bisherigen Geschäfte nicht erlaubte, dann hat er sich ganz schnell von ihnen getrennt und hat etwas anderes angefangen, was ihm zukunftsträchtiger erschien. Dieses Prinzip zieht sich durch seine gesamte Karriere und ist wohl auch der tiefere Grund, warum es ihm gelungen ist, insgesamt dreimal in seinem Leben ein gigantisches Vermögen anzuhäufen.
In Kreuztal bleibt Flickens Fritz, wie er im Siegerland gern genannt wird, der nette Herr im Lodenmantel. Ein einfacher, bescheidener Mensch, sagt man, der abgewetzte Anzüge trug und immer freundlich grüßte. Der im Auto stets die Butterbrote mit seinem Chauffeur teilte. Die Erinnerungen, sie sind sozialromantisch verklärt. Flick blieb in seiner Heimat spendabel und viele haben viel und gerne genommen. Nicht weit vom Kreuztaler Friedhof, Flicks Ruhestätte, steht das Haus von Rentner Günther Weller. Das Grundstück, ein Geschenk von Flick.
Da wir eine Wiese in Pacht von Flick hatten, schrieben meine Eltern an Friedrich Flick. Da war so ein knallharter Brief hier, sag mal, was du dafür haben willst. Und da habe ich gehört nach einiger Zeit, dass ein Notar aus Siegen mit der Schenkung dieser Wiese an meine Eltern beauftragt sei. Die Schenkung kam also von Friedrich Flick an meine Eltern. Und da steht heute mein Häuschen drauf.
Es sind die kleinen Geschichten, die Anekdoten über Flick, die man in Kreuztal gerne erzählt. Wenn es um Flicks Rolle im Nationalsozialismus geht, herrscht Schweigen. Darüber, dass Flick beim Arisieren jüdischer Betriebe zu seinen Gunsten kräftig mitmischte, wird geflissentlich hinweggesehen. ebenso wie über die Zwangsarbeiter in seinen Betrieben.
Der Flick beschäftigte ungefähr 50.000 Zwangsarbeiter und viele überlebten das nicht. Die bekamen viel zu wenig zu essen, mussten schuften bis zum Umfallen, wurden teilweise auch für kleinste Vergehen brutal zur Rechenschaft gezogen. Die wurden ausgepeitscht in den Betrieben, mussten drakonische Strafen erleiden und viele sind gestorben. Man weiß nicht genau die Zahl. Ich schätze, dass über 10.000 Zwangsarbeiter draufgegangen sind, die in den Flickbetrieben gearbeitet haben.
Nie ging es ihm um Ideologie, sie lag im Fern. Es ging immer ums Geschäft. Bereits 1944 besaß Flick eine Deutschlandkarte, auf der verzeichnet war, wie die Alliierten Deutschland aufzuteilen gedachten. Sein drittes Imperium, Flick plante es bereits, als Deutschland noch an den Endsieg glaubte. Nach dem Krieg steht Flick auf einer Liste des US-Senats auf Position 3. Es ist die Liste der Industriellen, die den Nazi-Verbrechen am meisten schuldig sind. Bei den Kriegsverbrecherprozessen wird er zu 7 Jahren Haft verurteilt. 5 davon sitzt er ab. Sein Wiederaufstieg verhindert das nicht.
Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, war er schon ein alter Herr mit über 60. Und noch in einem Alter, wo heute jeder eigentlich in Pension geht, setzte er an zu einem neuen großen industriellen Aufstieg, hat sich bei Daimler eingekauft, wurde dann der größte Aktionär von Daimler, hat sich eingekauft in die Chemie über Dynamit Nobel, eingekauft in die Papierverarbeitung bei der Feldmühle und in viele andere Unternehmen, die moderner und zeitgemäßer erschienen und wurde dann bis Ende der 60er wieder der reichste Mann in Deutschland.
Und bemühte sich darum, seinen guten Ruf zumindest in Kreuztal zu bewahren. Die Stadt will ein Gymnasium, ihr fehlt aber das Geld. Hilmar Selle, damals Bürgermeister von Kreuztal.
Es lag also nichts näher, als dass wir an ihn herangetreten sind wegen einer Spende für die Gründung einer Stiftung, aus der wir dann dieses Gymnasium bauen konnten. Und die Gründe, die wir ihm dafür vortrugen, waren bei ihm sofort auf offene Ohren und ich will auch mal sagen, auch eine offene Tasche gestoßen. Denn es hat gar nicht lange gedauert, als dass er 3 Millionen D-Mark zur Verfügung stellte für die Errichtung des Gymnasiums.
Eine Spende von 3 Millionen D-Mark vom reichsten Deutschen, der Flick-Biograf.
Zu dem Zeitpunkt, als er die 3 Millionen spendete, wurde sein Vermögen auf etwa 6 Milliarden D-Mark taxiert. Also 3 Millionen im Verhältnis zu 6 Milliarden, das ist lächerlich. Das ist die Spendierfreudigkeit eines Schotten, aber nicht die eines Mäzens.
Aber Kreuztal ist dankbar und tauft das Gymnasium in vorauseilender Dankbarkeit auf den Namen Friedrich-Flick-Gymnasium. Eine Schule benannt nach einem Kriegsverbrecher, für den Bürgermeister kein Widerspruch.
Für uns war damals von ausschlaggebender Bedeutung, dass Herr Dr. Friedrich Flick eine durch den Bundespräsidenten verliehene Auszeichnung bekam, nämlich den großen Stern der Bundesrepublik, was eine Auszeichnung ist, die eigentlich deutlich macht, dass es sich hier um einen hoch angesehenen Bürger unserer Republik handelt. Weshalb sollten wir als kleine Gemeinde diese Dinge hochziehen, nicht wahr, die für uns zu diesem Zeitpunkt einfach nicht zur Diskussion standen?
Es dauerte knapp 20 Jahre, dann standen diese Dinge doch zur Diskussion. Es sind ausgerechnet Schüler des Friedrich-Flick-Gymnasiums, die sich 1988 für den Namenspatron der Schule interessieren. Unter ihnen auch Kurt Brückmann.
Wir haben uns zunächst gar nicht gegen den Namen engagiert. Wir haben uns zunächst dafür interessiert, wer Friedrich Flick eigentlich war. Wir haben festgestellt, dass Friedrich Flick im Geschichtsunterricht der Schule nicht vorkam, dass im Grunde genommen in keinem Schulfach wir die Möglichkeit hatten, uns mit dem Namenspatron der Schule auseinanderzusetzen. Als wir das bemerkt haben, ich glaube, wir waren 8 Schülerinnen und Schüler, so aus der 12. Klasse ungefähr, haben wir gesagt, wir wollen anlässlich eines Schulfestes mal eine Ausstellung über den Friedrich Flick, seine Biografie erstellen. Das ist eine ziemlich große Ausstellung geworden und eine Ausstellung, die auf ganz großes Interesse gestoßen ist. Und danach gab es eine Diskussion um die Namensumbenennung der Schule, in die wir uns dann auch eingeschaltet haben.
Das Friedrich-Flick-Gymnasium, ein zweckmäßiger Betonbau der 60er Jahre. Im Flur zum Lehrerzimmer thront der Namenspatron im Goldrahmen. Am überlebensgroßen Porträt Friedrich Flicks ging Günther Schweitzer unzählige Male vorbei. Der frühere langjährige Direktor der Schule hat mit der Namensgebung des Gymnasiums kein Problem. Im Gegenteil.
Er hat seine Strafe abgebüßt. Er hat nach dem Kriege am Aufbau der Bundesrepublik tatkräftig mitgewirkt. Er ist es gewesen, der wieder eine entsprechende Industrie aufgebaut hat Und die Stadt Kreuztal ist ihm auch zu Dank verpflichtet gewesen. Sehr viele haben vom Namen Flick gewisse Zuwendungen bekommen. Friedrich Flick ist aber auch eine Persönlichkeit mit großer Motivation, mit großem Engagement, mit großem Fleiß und, wie ich persönlich weiß, auch mit persönlicher Bescheidenheit gewesen.
Friedrich Flick, Strafe abgesessen, rehabilitiert? Nur ein Argument der Flick-Befürworter, so Ex-Schüler Kurt Brückmann.
Der Name einer Schule hat nichts mit einer Vorbildfunktion zu tun, Schüler. Merkt euch das mal. Das ist ein relativ lächerliches Argument, was aber über alle Parteigrenzen hinweg eines der allerwichtigsten Argumente war. Wenn ein Gymnasium Goethe-Gymnasium genannt wird, dann, so hat der damalige Direktor und auch sein Stellvertreter gesagt, dann hat das nichts mit Vorbildfunktion zu tun, denn man will ja auch an einem Goethe-Gymnasium die Schüler nicht zu Weiberhelden und Alkoholikern erziehen.
Leserbriefe füllen die Siegener Zeitung, verschiedene Institutionen schalten sich in die Diskussion ein. Der Schulleiter, zugleich CDU-Kommunalpolitiker, mahnt, wenn der Name der Schule geändert wird, müsse die Stadt die 3 Millionen mit Zins und Zinseszins an Flick zurückzahlen.
Der Name einer Schule hat grundsätzlich nichts zu tun mit dem Geist, der in einer Schule heute herrscht. Und über den Namen einer Schule zu diskutieren, ist im Grunde genommen ein Problem, was sich ja gar nicht stellt.
Nur das Problem, das sich ja gar nicht stellt, tauchte trotzdem immer wieder auf. Es kamen Prominente und die stellten unangenehme Fragen. Lea Roos zum Beispiel und auch der Schriftsteller Bernd Engelmann 1988.
Bernd Engelmann hat einen furiosen Auftritt hingelegt und hat mit all seiner Polemik, die ihm zu eigen war, die ihn aber auch ausgezeichnet hat, das gesagt, was im Grunde genommen alle Menschen außerhalb Kreuztals gesagt haben. Wie kann das nur sein, dass eine Schule, die Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre errichtet wird, nach einem verurteilten Kriegsverbrecher benannt wird? Das hat außerhalb von Kreuztal niemand verstanden.
Die Grünen im Kreuztaler Stadtrat stellten einen Antrag, das Gymnasium in städtisches Gymnasium umzubenennen. Der Ton wird zunehmend rauer, selbst im Rückblick wirkt der frühere Schulleiter genervt.
Es kann nicht sein, dass man die Arbeit einer Schule dadurch stört, dass man versucht, Gräben aufzureißen, wenn man alle 10 Jahre da rangeht und meint, man müsse den Namen einer Schule ändern.
Wie Mehltau liegt Flick über der Kleinstadt, fast wie die alte Dame von Dürrenmatt, sagt Ex-Schüler Brückmann.
Der hat überall seine Finger drin und die Stadt traut sich nicht aufzumucken und überhaupt nur Fragen zu stellen.
Der Rat der Stadt Kreuztal entschied sich im Mai 1988 gegen die Umbenennung des Friedrich-Flick-Gymnasiums.
Der Ratsbeschluss war eindeutig, sehr überzeugend. Die Schule behält ihren Namen. Darüber war ich selbstverständlich glücklich. Ich glaube auch, dass man in der Bevölkerung weiß, was man Flick zu verdanken hat und dass diese Entscheidung richtig war.
Das Votum war überraschend deutlich, 29 zu 16. Überraschend, weil sich die Stimmung in der Kreuztaler SPD gegen Flick gewendet hatte. Für den Ex-Gymnasiasten ist das Ergebnis des Ratsbeschlusses dennoch einfach erklärbar. Durch Ämterhäufung und die vielen Flickgelder, die auch heute noch fließen in Kreuztal.
Viele der Kommunalpolitiker, die sich damals in die Diskussion eingeschaltet haben, waren zum Beispiel Vereinsvorsitzende von Sportvereinen und wussten ganz genau, wenn wir gegen den Namen stimmen, dann kriegen wir nächstes Jahr nicht so einfach 10 Volleybälle, sondern müssen wie alle anderen Sportvereine mühselige Anträge schreiben. Das ging in Kreuztal relativ einfach.
So einfach ging das bei anderen, aber nicht. 1994 kam Ignaz Bubes nach Kreuztal. Der frühere Zentralratsvorsitzende der Juden musste im Zweiten Weltkrieg selbst Zwangsarbeit in verschiedenen Flick-Betrieben verrichten.
Wer immer nach Friedrich Flick etwas benannt hat, sei es ein Gymnasium, sei es eine andere Institution, damit selbst fertig werden. Es ist klar, dass die Erben von Flick und er selbst auf diese Weise ihren Namen waschen wollten. Und da haben eben verschiedene Städte dabei mitgemacht. Also ich würde meine Tochter auf eine Schule Friedrich Flick nicht schicken können.
Auch durch die Kunstsammlung in Berlin will Flick-Enkel Friedrich Christian den Namen Flick reinwaschen, sagen Kritiker. Günter Orger vermutet in der Ausstellung aber auch die Fortführung einer anderen Flickschen Tugend, den Sinn fürs Geschäft.
So eine Sammlung ist nichts wert, solange nicht renommierte Kunstkenner und Kunstkritiker sich darüber hermachen können.
Sind die Aktien von Friedrich Flick heute die Bilder von
Friedrich Christian Flick?
Ich bin überzeugt, der Friedrich Christian sieht in seinen Bildern Aktien, die an der Wand hängen. Man muss ja wissen, dass der Friedrich Christian diese Bilder ja auch nicht als Privatmann verleiht, sondern über eine Gesellschaft, die auf einer Steueroase in den Kanalinseln sitzt. Außerdem frage ich mich, warum er gerade die modernsten Kunst sammelt von Künstlern, die teilweise leben. Und da erinnere ich mich an einen Steuerparagrafen. Wer Kunst von Künstlern kauft, die noch leben, ist von der Steuer befreit. Er muss keine Mehrwertsteuer bezahlen und muss auch den Wertzuwachs nicht versteuern.
Kreuztal und Flick, Sie hörten die Wiederholung eines Länderreports von Thilo Schmidt.